Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir als Medien mit Themen umgehen, die vielleicht nie enden und über die wir immer wieder prozesshaft berichten müssen. Markus, du hast heute ein Thema mitgebracht, das von etwas Ähnlichem handelt, aber gleichzeitig auch wieder ganz anders ist. Es geht um unseren digitalen Alltag.
Tatsächlich stelle ich gerade fest, ich versuche mich gerade an prozesshafter Berichterstattung. Es gibt und Geräte, die wir tagtäglich benutzen, die selbstverständlich davon ausgehen, dass sie zuverlässig und sicher sind und die so selbstverständlich sind, dass wir sie vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie fast schon unsichtbar sind. Und wenn ich jetzt sage, worum es geht, dann fällt dir wahrscheinlich auch ein, du hast wahrscheinlich mindestens einen Router zu Hause und ein Smart TV.
Nee, ich arbeite mit Rauchzeichen.
Manche Klischees stimmen vielleicht auch. Okay, gut, du bist die Ausnahme, aber bei allen anderen.
Es geht gar nicht ohne, oder? Ich nee. Weiß nicht, also ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen.
Ja, und was mir aufgefallen ist, dass ich früher sehr viel Kritik über diese beiden Geräteklassen gehört hat. Router sind zu unsicher, war das eine. Smart TVs sammeln zu viele Daten, war das andere. Das kam immer wieder auf. Und dann habe ich lange nichts mehr gehört und bis eben jetzt gerade wieder Kritik an den Herstellern, ja wirklich also der ganzen Branche aufgekommen ist. Und ich fand das spannend, nicht nur eben, weil es, und das ist ja eben die Verbindung zu dem Thema, was du heute mitgebracht hattest, eine scheinbar unendliche Geschichte zu sein scheint, sondern auch, weil mir völlig unklar ist, wie man das eigentlich ändern kann. Aber ich will jetzt mit den konkreten Neuigkeiten tatsächlich mal anfangen. Wir fangen mit dem Router an. Hm. Weißt du, wie, von wem der Router ist, der bei dir zu Hause hängt?
Ich weiß es, das ist aber nicht selbstverständlich. Ich weiß es, weil es so ein dickes rotes Gerät ist, was neben meinem Schreibtisch steht okay. und mit F anfängt und mit X aufhört und darum nicht zu, also es ist nicht zu übersehen, ja.
Ja, okay, verstehe.
Die meisten du weißt, von uns, was ich meine.
Ich müsste jetzt kurz mal. Nee.
Fritzbox.
Ah, der Hersteller heißt anders. Wir kommen da vielleicht sogar nochmal drauf. Die meisten von uns haben eben so ein Ding eben in der Wohnung, wo eben aus dem DSL oder dem Kabelanschluss das WLAN oder das Netzwerk in der Wohnung gemacht wird. Und man denkt wahrscheinlich beim Kauf dann einmal so ein bisschen drüber nach, aber es gibt dann, wenn man sich das einfach irgendwo hingehängt hat und dann anders als bei dir vielleicht hinter den Schrank das vergessen hat, eine Chance, dass das Gerät, was man da hat, gar nicht so sicher ist.
Es gibt ein Bild, wo man auf jeden Fall mal mit der Stirn runzeln sollte. Denn, also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, so ungefähr ein Drittel der Router haben noch so einen 2.6.36er Linux-Kernel. Selbst wenn Ihnen das jetzt nichts sagt, dann kann ich Ihnen sagen, dass das seit etwas mehr als 9 Jahren ein Kernel ist, der keine Security-Patches mehr kriegt. Und das ist auf keinen Fall eine gute Idee.
Das ist Elmar Padilla vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, der hier über die Software redet, die für die Steuerung unserer Internetrouter zuständig ist, also deren Herzstück sozusagen. Und die ist halt bei vielen veraltet und steht deshalb auch im Verdacht, Sicherheitslücken zu haben. Und dazu kommen noch als weitere Kritikpunkte, dass vielen Routern zeitgemäße Sicherheitstechnologien, die Angriffe verhindern können, gar nicht erst implementiert sind, obwohl die schon gut abgehangen und bekannt sind und teilweise Daten auslesbar sind, die die Verschlüsselung von Kommunikation angreifbar machen können.
Okay, was heißt das jetzt konkret? Sind wir also ganz konkret gefährdet und müssen Angst haben, dass alle unsere Router angegriffen und übernommen werden können?
Na, ich muss mit einem klaren Jein antworten. Es ist schon so, dass die Situation bedenklich ist, aber der Home Router Security Report 2020, so heißt diese Untersuchung ganz offiziell, der hat jetzt nicht nach konkreten Schwachstellen gesucht, sondern mehr oder weniger danach geschaut, wie die Branche gerade im Allgemeinen agiert und solche Geräte auf den Markt bringt. Und da passiert einfach vieles, das nicht zeitgemäß ist. Man könnte das damit vergleichen, dass jemand Autos untersucht jetzt, also die Autobranche feststellt, ja Moment mal, die meisten haben irgendwie gar keine ordentlichen Wegfahrsperren und Airbags sind auch irgendwie nicht verbaut, aber ich dachte, wir hatten uns da irgendwie drauf geeinigt, dass das gut ist. Die funktionieren ja dann auch trotzdem, aber sollte es zu einem Massenunfall kommen, dann wäre das verheerend und diese Analogie lässt sich übertragen. Es gab 2016 das sogenannte Mirai-Bot-Netzwerk, wo eben ganz viele unsichere Geräte im Netz, auch Router, für ganz großflächige Attacken als Armee eben missbraucht wurden. Und in der Hinsicht hat sich eben, also es hat sich nicht gar nichts getan, aber doch sehr wenig.
Das Ergebnis unserer Analysen ist, dass man nicht sagen kann, dass das in nächster Zeit so nicht mehr passieren kann. Mirai war jetzt besonders einfach. Heute müsste man das ein bisschen intelligenter anstellen, in meinen Augen. Aber da wir im Schnitt 53 kritische CVEs gefunden haben in der Firmware, gibt es schon noch genug Mittel und Wege, wie man auf relativ einfachem Wege so Router übernehmen könnte. Also da ist dringender Handlungsbedarf gegeben.
CVEs noch kurze Erläuterung, steht für Common Vulnerabilities and Exposures. Das sind also in diesem konkreten Fall Sicherheitslücken, die noch nicht geschlossen sind.
Also wenn Herr Padilla sagt, dringender Handlungsbedarf ist gegeben, muss ich ehrlich sagen, ich spüre davon irgendwie nicht allzu viel in der Öffentlichkeit oder in meinem Leben.
Eben.
Und hört sich aber so an, als sei es nur eine Frage der Zeit, bevor da wieder was passiert. Und jetzt frage ich mich natürlich, wer muss denn da handeln? Also müssen die Firmen handeln oder wir als VerbraucherInnen oder beide?
Padilla meint hier vor allen Dingen erstmal die Hersteller. Die Frage, wie man Hersteller generell dazu motivieren kann, besprechen wir auch nachher noch, dass sie da besser werden. Ich will jetzt erstmal darauf hinaus, dass das ja, also der Fall Router, erstmal ein Fall ist. Ne? Also Router werden nicht so sicher gebaut, wie sie sein können. Aber eine andere Gerätekategorie, ebenso selbstverständlich, die auch negativ aufgefallen ist, sind eben die Smart-TVs. Auch hier eine großflächige Untersuchung, diesmal vom Bundeskartellamt, das heißt da Sektoruntersuchung. Da wird die ganze Branche befragt. Also sie haben selbst Auskunft gegeben und schon daraus kann sie das ablesen lassen. Da geht es also auch nicht um konkrete Produkttests, wie mir der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mund erklärt hat. Und er sieht ein Hauptproblem bei den Smart-TVs im Umgang mit den persönlichen Daten, die bei der Benutzung anfallen.
Viele Unternehmen kriegen die Daten derjenigen, die sich ein Smart-TV kaufen und aufbauen. Das ist eben nicht nur der Hersteller, sondern das sind auch Betriebssystemanbieter, das sind TV-Portalanbieter, das sind App-Anbieter, das sind Empfehlungsdiensteanbieter. Dem Verbraucher ist oft nicht bewusst, dass da eine ganze Reihe von Unternehmen dranhängen, die seine Daten bekommen. Vielen ist aber nicht bewusst, dass sie das auch tun, wenn sie einfach lineares Fernsehen gucken.
Spannendes Bild. Bei Facebook macht man das ja vielleicht sozusagen so mit Guilty Pleasure. Ich weiß, die überwachen mich, aber im Fernsehen ist es vielleicht gar nicht so präsent. Und die Kritik geht noch weiter. Nicht nur die Anzahl der Anbieter, auch die Vielzahl der Daten, die gesammelt werden und wie intransparent das kommuniziert wird. Und dass es zu wenig Sicherheitsupdates gibt und Haftungsfragen ungeklärt sind und es zu regelrechten Rechtsverstößen gibt. Also all das ist da die Kritik. Zum Beispiel gegen die Datenschutzgrundverordnung wird auch verstoßen. Und all das kritisiert das Bundeskartellamt, aber kann nichts machen.
Wir haben ja eine etwas eigenwillige Rechtslage. Der Gesetzgeber hat mal überlegt, uns auch zur Verbraucherschutzbehörde zu machen, neben diesen ganzen kartellrechtlichen Fragen, die wir beantworten. Und was übrig geblieben ist, ist die Befugnis, Sektoruntersuchungen durchzuführen. Das ist ein bisschen eigenwillig, weil wir dann zwar die Sektoruntersuchung machen können, wir können auch Missstände identifizieren, wir können Rechtsbrüche identifizieren, aber wir können hinterher nicht einschreiten, weil uns da die Befugnisse fehlen. Die haben wir nur im Bereich des Wettbewerbsrechts.
So, jetzt haben wir also digitale Technik, die in unserem Alltag unsichtbar um uns herum ist, aber niemand ist zuständig. Wie sollen wir es klären? Hast du eine Idee?
Also ich will mich nicht rausreden, aber ich würde ganz klar sagen, die Politik muss das klären. Wir reden darüber, wie wir unseren digitalen Alltag sicherer gestalten können, denn wir haben gerade gelernt, im Grunde genügen die Router und Smart-TVs in unseren Wohnungen, wenn wir das mal ganz global betrachten, nicht aktuellen technischen und Datenschutzansprüchen. Und sag mal, Markus, mir kommt das wirklich wie ein Déjà-vu vor, weil das sind doch eigentlich Kritikpunkte, die es gefühlt schon so lange gibt, wie es auch diese Geräte gibt. Und das ist schon eine ganze Weile. Und man könnte sich jetzt wirklich mal glatt fragen, tut sich denn gar nichts?
Naja, also ich würde sagen, es gibt so Baby-Steps, so ein ganz kleines bisschen tut sich was. Wenn man so ganz vorsichtig optimistisch sein will, könnte man zum Beispiel sagen, also es gibt diesen Konsens, wie es eigentlich aussehen müsste. Die aktuelle Kritik kommt auch nicht jetzt von irgendwie Technik-NGOs oder Hacktivisten, also irgendwie Chaos Computer Club, sondern eben vom Bundeskartellamt und vom Fraunhofer-Institut. Das heißt, Technologiekritik ist, um mal eine Phrase zu benutzen, ein bisschen mehr in Richtung Mitte der Gesellschaft gerückt. Und um herauszufinden, wie das jetzt politisch dann auf der oberen Ebene aussieht, habe ich mit Jan Penfrath von EDRI unterhalten. Das ist eine Organisation, die auf EU-Ebene netzpolitische Arbeit betreibt. Und der sieht das ähnlich. Also es gibt so leichte Fortschritte und er verbindet das vor allen Dingen mit den Snowden-Enthüllungen.
Ich glaube, das hat dazu geführt, dass einmal das Thema viel präsenter ist in den Medien, auch in den Mainstream-Medien, nicht nur in den Technikmedien. Das hat dazu geführt, dass sich Organisationen wie das Bundeskartellamt für die Fragen interessieren, aber auch andere natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen. Und es hat dazu geführt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher plötzlich tatsächlich interessiert sind an den Themen, selbst wenn es nicht immer dazu führt, dass man selbst aktiv wird als Nutzerinnen und Nutzer.
Genau das habe ich nämlich befürchtet, Markus, dass es jetzt wieder an uns hängen bleibt, diese Verantwortung, weil ich meine, dass es ein größeres Bewusstsein gibt für die Themen, das scheint ja nichts zu ändern. Also müssen wir jetzt selbst aktiv werden, weil es die Politik nicht schafft und die Hersteller eben auch nicht?
Lass es mich so sagen, das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist das Ergebnis von den Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe. Die Nutzerinnen sollten eigentlich nicht verantwortlich sein. Ich habe darüber zum Beispiel auch mit Stefan Ulrich gesprochen, der ist Forschungsgruppenleiter für Verantwortung und das Internet der Dinge. Berliner, also passt ja ganz gut, am Weizenbaum-Institut und beschäftigt sich mit ethischen und moralischen Fragen. Und der sagt dann andererseits aber schon, naja, Moment mal, wir sind schon alle beteiligt an dem ganzen System, deswegen müssen wir auch alle mitarbeiten.
Wir haben in der arbeitsteiligen Gesellschaft uns eigentlich auch mal darauf geeinigt, dass wir nicht von allem eine perfekte Ahnung haben müssten. Ich meine, du musst jetzt nicht jedes Mal, wenn du über eine Brücke läufst, die Statik überprüfen oder so etwas. Aber man verlangt auf der anderen Seite trotzdem, dass du auch bestimmte Dinge nicht tust, wo man sagen würde, der gesunde Menschenverstand sagt dir jetzt eigentlich, du solltest über die Brücke drüber gehen und dich nicht außen entlang hangeln.
So, also das heißt, im Grunde genommen hast du eine kleine Verantwortung, aber andererseits, gesunder Menschenverstand funktioniert für Themen, für Systeme, die offensichtlich sind. Und digitale Systeme sind eben so komplex, dass das gar nicht so einfach funktioniert wie bei einer Brücke. Und deswegen sieht Ulrich dann doch die Hauptverantwortung eigentlich eben bei den ErschafferInnen dieser Systeme.
Wir haben einfach eine ungeheure Macht mit der Gestaltung von informationstechnischen Systemen. Und selbstverständlich ist der größte Teil der Verantwortung auch auf den Schultern dann derjenigen, die genau diese Systeme herstellen. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sie in den Handel bringen. Die tauchen doch da nicht einfach so auf. Jemand will, dass diese Produkte gekauft werden. Und derjenige oder diejenige haben natürlich auch eine Verantwortung, das entsprechend zu kennzeichnen, dass das schon in Ordnung ist, dafür dann auch eben haftbar gemacht werden kann.
Und da sind wir an so einem ganz grundlegenden Konzept, dass ich bei allen Experten bin, mit denen ich gesprochen habe. Die NutzerInnen sollen Verantwortung übernehmen mit gesundem Menschenverstand, aber das soll ihnen möglichst einfach gemacht werden, zu erkennen, welches gute Systeme sind.
Vielleicht wäre es auch sinnvoll, durch Symbole zum Beispiel schon vor dem Kauf, das finde ich ganz wichtig, dem Verbraucher klarzumachen, zumindest ansatzweise, was mit seinen Daten passiert.
Das kann dann in Richtung eines Sicherheitslabels oder sowas Ähnlichem gehen.
Das sind unabhängig, also haben in meinen Gesprächen sowohl Andreas Mund, gerade nochmal gehört vom Bundeskartellamt, als auch Elmar Padilla, auch gerade nochmal gehört vom Fraunhofer-Institut, davon gesprochen, dass eine Kennzeichnung im Sinne eines, wie auch immer man das ganz konkret macht, aber so eine Art Qualitätssiegel halt sinnvoll wäre. Und das ist tatsächlich auch etwas, an das EDRI, also die netzpolitische Organisation, auf EU-Ebene arbeitet. Aber an dem man wohl, obwohl sich, und wieder bei Technik ist es so, die Expertinnen sind sich einig, aber man steht irgendwie doch noch ganz am Anfang.
Aktuell gibt es keinen konkreten politischen Vorschlag auf europäischer Ebene dahingehend. Es gibt aber mehrere Organisationen, die das fordern. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt in kurzer Frist jemand vorschlägt, ist eher gering. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis genug Skandale bezüglich der Sicherheit von IoT-Geräten sich aufgehäuft haben, bis irgendwann mal die Mehrheiten dann da sind, sowas auch umzusetzen. Und bis das soweit ist, sind Organisationen wie EDRI da, um weiter da Druck auszuüben.
Das heißt also, die Antwort auf die Frage, müssen wir NutzerInnen aktiv werden, wenn wir uns schützen wollen, ist, die Experten sagen, nur in dem Maße, dass man eine informierte Entscheidung trifft, aber der Wille, euch das, eben dieses Entscheidungstreffen, so einfach wie möglich zu machen, ist noch nicht da. Und da bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, der so ein bisschen überfordernd und frustrierend ist. Einerseits ist es für mich seit Jahren ein unendlicher Kampf, dass ich als Nutzer mich immer wieder für das Richtige entscheiden muss, was ja auch oft dann unbequem ist oder mehr Rechercheaufwand bedeutet. Und sich dann aber gleichzeitig zu fragen, ändere ich mit dieser Entscheidung für das Richtige, in Anführungszeichen, überhaupt irgendwas, wenn es seit Jahrzehnten eigentlich sozusagen trotz kleiner Fortschritte gleich bleibt? Da wollte ich dich fragen, wie machst du das sozusagen? Hast du aufgegeben und sagst so, das ist bunt und schön, ich kaufe das einfach und benutze alles, oder hast du dich mal für was anderes entschieden?
Also beides. Zum Teil habe ich es aufgegeben, was jetzt diese ganze Smart-TV- und Router-Technik zu Hause bei mir betrifft. Mhm. Aber ich hatte neulich wirklich ein interessantes Erlebnis. Aus einem inneren Impuls heraus habe ich mich entschlossen, DuckDuckGo zu nutzen, also auf diese Suchmaschine umzustellen, von Google weg, weil bei Google habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, obwohl man gut was findet, auf DuckDuckGo. Und dann war es gleich so, dass es jetzt immer wieder sofort als erstes erscheint. Also Google ist jetzt komplett raus hier in meinem Firefox. Und dann habe ich aber bei mir festgestellt, dass mir das manchmal psychologische Probleme verschafft. Ja, wenn ich meine, ich muss jetzt ganz schnell was finden oder es ist ganz kompliziert, dann gebe ich heimlich in Anführung Google ein und suche dann doch schnell mit Google, weil ich eben denke, DuckDuckGo, vielleicht schaffen die das doch nicht. Okay. Und das zeigt mir auch schon ein bisschen, wie konditioniert wir sind auf die Dinge, die da so routinemäßig ablaufen, und dass es auch psychologisch eine Schwelle ist, zu wechseln.
Mhm. Und es macht aber sozusagen, wenn du das machst, trotzdem ein gutes Gefühl.
Es macht ein gutes Gefühl, aber es fällt mir noch schwer. Aber ich bin eigentlich auch zufrieden mit DuckDuckGo, also das ist es nicht.
Aber hast du sozusagen das Gefühl, du willst eigentlich als Belohnung, dass sich dann Google auch irgendwann mal ändert langfristig? Oder ist es dir sozusagen Selbstzweck genug?
Nein, ich würde mich natürlich freuen, das denke ich auch oft. Ich denke, die müssen doch dann auch mal merken, dass ich jetzt weg bin von denen und müssten sich vielleicht dann auch ein bisschen ändern. Doch, das denke ich auch.
Und das ist aber sozusagen an diesem Ding, da scheitere ich auch immer, dass ich denke, so, ich mache das jetzt vielleicht und dann noch 10 andere Leute, aber das bringt doch dem Milliardenkonzern gar nichts. Aber Jan Penfrath von Redi hat gesagt, egal wie wenig das sind, das bringt doch was.
Auf jeden Fall. Es macht vor allem auch deswegen einen Unterschied, weil natürlich die Kaufentscheidung mit einen Einfluss darauf hat, welches Angebot es gibt. Wir hören manchmal von Politikern, dass sie sagen, ja, aber es gibt ja gar keine datenschutzfreundlichen Anbieter in Europa, die dieses oder jeden digitalen Dienst anbieten. Warum soll man denn da irgendwie ein Gesetz machen? Und wenn es die gibt, dann gereicht dies auch als politisches Argument.
Ich muss noch mal den Finger vielleicht in die Wunde legen. Das heißt, auch sehr kleine Zahlen spielen da eine Rolle.
Absolut.
Also er hat sich ja von der Kommunikation mit den Politikern gesprochen und er sagt, also auch kleine Marktzahlen, kleine Verweigerungshaltung oder kleine, ich kaufe das bessere Gerät, sind in der politischen Diskussion wirklich sehr sinnvoll.
Und ich sage dir noch ein ganz kleines Argument. Wir haben ja so Schwierigkeiten, Statistiken richtig zu verstehen. Mhm. Ich glaube, man denkt oft, man ist der Einzige oder die Einzige. Und dann stellt man irgendwann plötzlich fest, es machen ganz viele andere auch. Will sagen, wenn man davon überzeugt ist, dass es richtig und gut ist, soll man es machen und glaub mir, es machen viele andere auch wenn du das jetzt vielleicht in diesem Moment nicht denkst.
Ich denke, ist jetzt wieder, ich habe ja sozusagen Prozessberichterstattung gemacht und fand jetzt sehr beruhigend, dass auf zwei Arten und Weisen das eben doch einen Eindruck hat. Wenn ich mir Mühe gebe, hat das einerseits einen positiven Effekt für die politische Arbeit. Das reicht also, dass überhaupt Interesse an Alternativen besteht. Die müssen nicht gleich marktbeherrschend sein. Und es bedeutet aber auch, ich muss nicht alles immer richtig machen. Das heißt, ich kann da, wo es mir persönlich Dinge stark erleichtert, also wie zum Beispiel du auch beim Googlen, auch mal die bösen Sachen Anführungszeichen machen, solange ich nicht ganz abgleitend. Ich finde das sehr beruhigend.
Markus, du musst nicht die Last der Welt auf deinen Schultern ganz alleine tragen.
Dankeschön.
Ich helfe dir dabei, genau.
Und Sie, liebe Hörerin, müssen das auch nicht und können aber auch dabei helfen.
Und ich helfe auch dabei, indem ich DuckDuckGo nutze.
Sehr gut.